Hallo, liebe Community, weiter geht's mit meinem Podcast hier auf der Wanderung von Irun nach Santander, aber es ist eigentlich jetzt schon am 7. Tag klar, dass es mehr wird. Es wird nicht bei Santander bleiben. Ich werde weiterlaufen, also sei dann irgendwie, dass ich jetzt die nächsten Tage dann gar nichts mehr mache, dann nicht, aber ansonsten werde ich wohl etwas hinauskommen. Ich habe heute meinen 200. Kilometer laut Komoot überschritten und das war jetzt allerdings nicht nur Camino, sondern eben auch, weiß ich, in Bilbao ein bisschen spazieren gegangen oder halt in San Sebastian am Strand hoch und runter oder in Saraus zum Beispiel, wo ich am Strand geschlafen habe. Da bin ich nachts auch nochmal 2 Kilometer durch die Gegend gerannt, um dann irgendwie eine Stelle zu finden, wo nicht so viele Menschen vorbeikommen und wo man dann gut schlafen kann. Ja, und dann heute ging es heute früh los. Wir Jungs raus aus dem Hotel, aus der Unterkunft, in welcher wir geschlafen haben. Erstmal gleich rein in eine erste Bar und Kaffee getrunken. Kaffee Americano, das ist immer der Kaffee ohne Milch. Ja, klassisch, wie wir es zu Hause kennen würden, so als Kaffeecrema vielleicht könnte man es vergleichen. Aber viele trinken halt auch Kaffee con leche, also Kaffee mit Milch oder Cortado. Der wird zubereitet mit dieser süßen Milch, mit dieser sehr hochkonzentrierten Milch. Ich glaube damals, wie hieß denn das, Milchmädchen oder sowas oder irgendwas in der Art. Wir hatten das auch mal mit so einer sehr konzentrierten Milch, was dann so einen sehr, sehr süßlichen Geschmack und Cortado ist dann. Espresso ist sehr klein, so das sind so die Klassiker, die man hier beim Kaffee hat. Sowieso Frühstücken hier in Spanien ist eigentlich immer ein Croissant oder irgendwie ein Toast oder so. Da liegt eigentlich immer was schön aus. Also gerade jetzt hier auch im Baskenland oben, wenn sich was aussuchen kann, kleinen Snack. Ist jetzt nicht so, wie wir das kennen mit diesen großen, ausgiebigen Frühstücken. Mit, weiß ich nicht, Eierspeisen und was da alles draufsteht und Buffets und so weiter und so fort. Also das Frühstück ist jetzt nicht unbedingt die große Mahlzeit, sondern immer eher so ein kleiner Snack, um erstmal nur wach zu werden und bereit zu sein, um in den Tag zu starten. Und dann läuft man aus Bilbao raus und das ist zunächst ja schon irgendwie spannend auch so. Da entsteht westlich dieses Flusses, der dort ist, entsteht jetzt, wenn man Richtung Norden läuft, entsteht so ein neues Wohngebiet. Das wird, glaube ich, mal sehr, sehr schön. Also da machen sie, das war mal so eine Industrieanlage, da kam mal eine der längsten, ursprünglich längsten Bahnstrecken, so 1900 gebaut, 1905. Spaniens kam da mal an und das ist so ein Schwerindustriegebiet gewesen. Das Industrie gibt's da nun nicht mehr, wird weggerissen und werden teilweise sehr, sehr schöne Häuser hingestellt. Und das wird auf jeden Fall mal eine ganz, ganz tolle Wohngegend werden. Und die läuft man da so lang und wurschtelt sich da so durch und sieht immer noch so ein bisschen die Reste der Industrie aus der Zeit. Aber eben auch schon das moderne Bilbao, was man dann sich so vorstellen kann. Und irgendwann dann so nach, weiß ich nicht, vielleicht werden es 15 Kilometer sein. Ich kann es jetzt gar nicht so sagen, weil irgendwie fließen die Kilometer so ja dahin, kommt man nach La Arena. Und La Arena, das war nun eigentlich schon ganz spannend. Vorher, ach siehst du, das habe ich noch vergessen, vorher, bevor man nach La Arena kommt, davor kommt ihr noch an Portugalete vorbei und es ist so eine ganz spannende Geschichte. Dort hatte ein Schüler von Eiffel, von dem Architekten, der den Eiffelturm in Frankreich gebaut hat, ein Schüler von dem hatte dort den Auftrag bekommen, eine Querung des Flusses zu bauen, aber eine Querung, durch welche die großen Schiffe durchkommen. Und dann hat er so eine ganz entspannende Konstruktion gebaut, so ein riesiges, sieht doch wirklich ein bisschen aus von den Art und Weise, das ist aus Metall, wurde irgendwie 1800 und was, glaube ich, 1890er Jahren eröffnet und hat so eine, ja, das ist quasi wie eine riesige Brücke und an dieser Brücke hängen Stahlseile runter und an dieser Stahlseile hängt eine Gondel und die Gondel ist so 2 Meter über Wasser und dann wird die quasi, fährt die dann so rüber, aber die Brücke selbst ist, glaube ich, 30 Meter hoch oder 20 Meter wird die wohl hoch sein. Und das sieht sehr, sehr witzig aus. Also das kann ich euch nur mal empfehlen, wenn ihr in der Gegend hier seid, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Man spart da mal so locker 20 Kilometer Umweg. Man kann da auch mit dem Auto rüber, über diese, ja, wie kann man das eigentlich auf Deutsch nennen? Ich hatte vorhin schon mal überlegt, wie man es nennen kann. Es ist eigentlich so eine Art Seilbahn irgendwie, aber eben dann doch wieder nicht ganz. Also es hängt, stellt euch vor, ihr stellt auf der einen Seite einen Riesenpfeiler auf der anderen Seite einen Riesenpfeiler auf, so in der Machart wie den Eiffelturm mit Metall und ihr macht dann eine Querverbindung rüber und an diese Querverbindung hängt ihr Stahlseile ran und unten an den Stahlseilen knapp über dem Wasser hängt ihr eine Gondel und diese Gondel fährt dann hin und her. Ja, so ist das dort gebaut und ja, man kann, wie gesagt, auch mit den Autos rüberfahren und das ist dann Portugalete. Da kommt ihr noch vorbei, da gibt's ein kleines nettes Café direkt auf der westlichen Seite, wenn ihr dort seid. Der Jakobsweg läuft dort an der Ostseite und an der Westseite des Flusses lang. Also könnt ihr eigentlich im Grunde genommen gehen, wie ihr möchtet. Das, was ich jetzt beschrieben habe mit den neuen Bauten, war jetzt mehr auf der westlichen Seite. Und nun kamen wir also auf der westlichen Seite dort zu dieser Konstruktion. Und da war dann halt auch schon gleich das kleine Café. Und von da aus geht's dann weiter. Und dann kommt man nach La Arena. Und ja, La Arena ist ein wunderschöner, also ein wirklich schöner Strand wieder. Ja, weil ich generell jetzt sagen muss, nach dem, was ich hier gesehen habe, das sind irgendwie alles ganz witzige Straßen, Strände. So, und also, ich weiß nicht, wie es im Sommer ist, aber jetzt in der Zeit, wo wir hier waren, ja, war es einfach nur perfekt. Irgendwie 10 Leute. Noch ein Strand, der irgendwie eine Breite hat von, weiß ich nicht, 400 Meter oder was gefühlt und irgendwie 2 Kilometer breit ist und du bist da mehr alleine. Ne? Das Ozean, schöne Wellen, ein paar Surfer sind da. Das ist irgendwie alles irgendwie traumhaft. Ja. Und dort war ich in so einem, da war ich in so einem kleinen Pub. Das hieß La Mala Johanna, also die schlechte Johanna oder die böse Johanna, wie man so möchte. Ziemlich crazy, laute Musik, coole Musik, so ein bisschen Ibiza-Style. Aber gut, war heute jetzt, so weiß ich nicht, vielleicht habt ihr da mehr Glück, wenn ihr mal herkommt. So ein bisschen hochnäsiges Personal, das hat mir eigentlich nicht so gefallen, ja, weiß ich nicht. Und es ist ein bisschen schickimicki, ja? Hat mich so ein bisschen an die Schickeria erinnert. Und ja, müsst ihr mal schauen, wenn ihr mal da seid, vielleicht macht ihr dann eine ganz andere Erfahrung. Preislich war es völlig okay, wirklich ein sehr, sehr leckeres Toast und ein Käffchen dazu oder Cola habe ich genommen und alles wieder um die 5-6 Euro oder sowas, ja. Also da kann man im Grunde genommen gar nichts dazu sagen. Naja, und dann, gut, wir Nordeuropäer, wir stören uns da nicht so dran, dann geht man da einfach nochmal baden. Das habe ich auch gemacht, ich bin nochmal ins Wasser reingesprungen. Wunderschön in den Wellen zu planschen. War auch mal eine Möglichkeit, das doch recht durchgeschwitzte T-Shirt durchzuwaschen und dann wieder sich anzuziehen. Und von da aus ging es dann weiter. Und dann irgendwann, man läuft wirklich immer schön an der Küste lang, so auf ja 25, 30 Meter Höhe und hat immer das, gut, ich habe natürlich extrem viel Glück mit dem Wetter gerade, das blaue Meer da, blauer Himmel und 22 Grad und es riecht irgendwie so schön nach den Zedernholz und nach den Pinien und alles, was dem Weg da so säumt und so irgendwie alle, weiß ich nicht, 500 Meter gibt's irgendwie auch einen Wasserhahn, wo man trinken kann. Also irgendwie ist es perfekt, ja, für Wanderer. Man hat eigentlich keine Sorgen und läuft eigentlich so nur vor sich hin. Und dann irgendwann läuft man durch so eine lange Höhle und in dieser Höhle gibt's so eine Holzkonstruktion, die schützt die Leute, die da durchgehen, dass die Steine, die runterfallen, dass man da Schutz vor hat. Und dann, wenn man da durch ist, dann hat man Paris Basco verlassen, dann ist man raus aus dem Baskenland und befindet sich direkt in Kantabrien. Ja, der ändert sich jetzt nicht so viel. Ist jetzt auch nicht so, wenn ich von Brandenburg nach Sachsen-Anhalt gehe, dass ich dann in einer anderen Welt bin. Ja, aber zumindest befindet man sich in einer anderen autonomen Region Spaniens und läuft dann so weiter. Und dann kommt allerdings ein Teil der Reise, tja, das ist halt Asphalt. Ja, was nur wiederum gut ist, muss ich sagen, ganz wenig Autos. Ich meine, es war Donnerstag, es war um 16:30, 17 Uhr, eigentlich Rush-Hour-Zeit, die A8, die Autopista Ocho, die, es läuft da immer so ein bisschen parallel, da ist natürlich Verkehr, aber stört dich als Wanderer nicht. Und diese Nationalstraße, ich glaube 634. Ich glaube, es war 634, vielleicht war es 834, aber ich glaube, es war 634. Die geht halt da so lang, da läuft man auch, und das ist jetzt aber nicht wie eine Bundesstraße bei uns. Also nicht so, dass man da ständig jetzt als Fußgänger irgendwie Angst haben muss, dass man über den Haufen gefahren wird. Da kommt immer mal ein Auto. Also wirklich wenig Verkehr und man kann eigentlich auch ganz gut laufen. Das ist halt Asphalt, ne? Geht dann nochmal ganz schön hoch, bergauf. Und dann irgendwann kommt man runter in so ein kleines Dorf. Da kann man sich nochmal eindecken mit Getränken. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder läuft man dann dort links in die Gemeinde Santuyan. Da gibt es eine, da bin ich nur heute hingelaufen, habe mich auch mit Matteo wieder getroffen, mit meinem französischen Wegbeschreiter hier. Da hat, findet man eine traumhafte Pension vor, Pension, Herberge vor, sehr, sehr sauber, Katzen, Hunde, alles da, wirklich sehr, sehr gepflegt, Möglichkeit, man kann waschen, kostenlos waschen, was meistens nicht so in den Albergen ist, meistens muss man in den Herbergen irgendwie 5 Euro bezahlen, hier kann man kostenlos waschen, super nett, Dame, die das macht, gehört, ist Municipal, also gehört hier irgendwie der Stadt, und da kann man hin wandern, würde ich jetzt erstmal empfehlen, also muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gefallen, oder aber man bleibt auf dem Weg und läuft dann nach Castro Urdiales. Das geht natürlich auch. Dort wird man sicherlich auch eine ganze Menge finden an Unterkünften. Da gibt es sicherlich auch eine Herberge. Und ja, aber ich kann jetzt einfach für meine Sachen sagen, dass das in Santuyan eigentlich hier perfekt ist. Ja, es gibt 2 Bars hier. Ganz einfache, schlichte Bars, aber nette Leute, die Spanier. Auch wenn sie manchmal ein bisschen griesgrimmig aussehen, das bedeutet gar nichts. spätestens dann, wenn ihr euch ein bisschen mit denen unterhaltet und jetzt vielleicht 3-4 Worte Spanisch könnt, dann sind die super nett. Und am Ende des Tages, ich habe mit Matteo zusammen Armut gegessen, wir haben ein bisschen Chorizo-Wurst gegessen und ein paar Pommes dazu und ein bisschen, was weiß ich, Salat und 2 Spiegeleier und also und das alles hat uns nachher zusammen irgendwie 21 Euro gekostet für 2 Personen. Es ist unglaublich günstig, ja, im Vergleich zu dem, was wir so aufrufen müssen. Also wir hätten jetzt locker mal zu zweit so, naja, 30, 35 Euro hätten wir bei uns zu Hause zahlen müssen in Deutschland. Das macht's also wirklich schon aus. Und ja, nun ist Zeit zum Schlafen. Wir sind doch ordentlich durch wieder. Morgen müssen wir mal sehen, wie weit wir kommen. Es soll einen sehr, sehr schönen Strand geben. Ich glaube, das ist hier dieser Playa de Arenillas. Könnte sein, dass es der ist. Mal schauen. Also hier kommen jetzt noch einige schöne Strände in nächster Zeit. Und dann werden wir mal sehen, wie weit wir es morgen schaffen. Ich glaube, Matteo hat hier schon so ein bisschen was von Laredo erzählt. Das wird jetzt auch schon einer von den Wirten hier erklärt, dass das ein unglaublich schöner Strand sein soll. Wahrscheinlich wird das unser Ziel. Das sind dann nochmal 29 Kilometer. Und vielleicht machen wir dann sogar mal einen Tag ausruhen. Das wird dann vielleicht den Tag danach mal entspannen und mal nicht laufen. Weil, naja, jetzt so nach 7 Tagen merkt man schon, dass es langsam ein bisschen an den Kräften zieht. Aber gut, ich melde mich dann wieder bei euch, erzähle euch dann wieder neu, wie es morgen aussieht. Ich wünsche jetzt erstmal eine gute Zeit und ja, wann immer ihr das hier hört, macht's gut, passt auf euch auf. Morgen geht's weiter, eure Wanderfalken hier auf dem Weg von Irun im Baskenland irgendwo nach Westen. Macht's gut, tschüss. Hallo, liebe Community. Tag 7, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Man hört irgendwann auf, sich die Tage anzugucken. Es spielt eigentlich auch wirklich, wirklich keine Rolle. Und heute Morgen ging es ja los von Santa Tuyan. Erstmal nach Castro Urdiales. Niedliches Städtchen. Auch der Weg dahin. Naja, ein bisschen Straße. Aber dann Castro Urdiales, schön zum Frühstücken. Und einen kleinen Americano zu trinken und dann gibt es einen schönen Küstenweg. Man läuft dann eigentlich immer wunderschön die Küste entlang an Cerdigo, El Pontarón, ja, verschiedene Orte. Und irgendwann, wenn man dann, verlässt man dann mal den Camino, also ich kann es nur empfehlen, und läuft dann einen Küstenweg lang und kommt dann, das ist, glaube ich, es war in El Pontarón, wo ich das verlassen habe, und kommt dann irgendwann erstmal an die Playa von Orinon, der schon sehr, sehr schön ist, und dann kommt man nach Sonabia, gibt ein kleines Restaurant Las Encinas, und schließlich dann Playa de Sonabia. Und es wird immer schwieriger, euch in Worten zu erklären, was hier gerade so passiert auf diesem Camino, weil das kann man jetzt wirklich kaum noch in Worte fassen, weil es einfach nur noch so unendlich schön ist. Mir ging es so ein bisschen, bevor ich diesen Camino gegangen bin, ich will jetzt nicht direkt sagen, dass ich lebensmüde war, das ist Quatsch, aber dass ich irgendwie, es fiel mir immer schwerer, mich so an den kleinen Dingen zu erfreuen, so des Lebens, was eigentlich früher für mich überhaupt nie eine Herausforderung war. Aber einfach in den letzten Jahren sind einfach so ein paar Dinge passiert, die haben so eine gewisse Schwermütigkeit gebracht. Und während ich früher das zum Beispiel total genossen habe, mit der Berliner S-Bahn so durch den Regen zu fahren, war mir, wenn es dann mal geregnet hat, immer noch klar, dass das was irgendwie Schönes auf seine Art durch diese Stadt und die grauen Hochhäuser und der Regen und so. Aber ich hatte immer weniger dieses ursprüngliche Gefühl der Freude, dieses tiefe Gefühl der Freude in mir. Das war so ein bisschen weg, und länger ich jetzt laufe und mehr die Schmerzen hier irgendwie zunehmen, ja, weil inzwischen habe ich eine ordentliche Blase und die Füße sind müde und man hat so eine allgemeine Müdigkeit, so ein bisschen so eine Erschöpftheit. Und je mehr man das macht, auf der anderen Seite kommt immer mehr diese Freude wieder von früher. Und dann passiert es halt, dass man an solche Gegenden vorbeikommt, wie zum Beispiel an diesen Stränden hier, und man fast erschlagen ist von dieser Schönheit dieser Landschaft, von dieser Hügelkette hinter einem und das Meer, weite Meer, heute so leicht diesig. Und ganz ruhig, ganz, ganz ruhig, ganz sanft ziehen so die Wellen übers Meer, und am Ufer dann rauscht es natürlich und es ist eine Stille. Und dann geht man hier relativ steil den Berg hoch, ein abenteuerlicher Weg. Muss man schon noch ein bisschen gucken, dass man sich da nicht verläuft. Auch ein bisschen gefährlich. Also ich würde sagen, man sollte schon ein bisschen, ja, erstmal keine Höhenangst haben vor allen Dingen, weil es dann noch teilweise sehr steil runtergeht an der Seite. Und man steigt dann relativ steil auf 250 Meter, fast 300 Meter und kommt dann auf so ein Plateau. Und rechts sieht man dann den Strand von Sonabia und eine kleine Siedlung und hinten noch eine kleine Siedlung. Sonabia ist das. Und dann am Ende irgendwo die Hügelkette dort hinten irgendwo ist Saraus und Bilbao. Und man kann den Hafeneinfahrt von Bilbao kann man noch sehen, die mit den Molinas, mit den 5 Krafträdern, Windrädern. Und da hinten irgendwo San Sebastian wahrscheinlich. Und die andere Richtung, wenn man schaut, dann halt die nächste Gemeinde, nächste Stadt, da wo ich heute Abend auch schlafen werde, so wie es jetzt aktuell aussieht. Das ist Laredo, so heißt das. Da soll es eine Herberge geben. Und dort werde ich dann noch schlafen. Und irgendwo da ganz hinten ist dann Santander. Und das war eigentlich schon das Ende meiner Reise, aber wird es jetzt sicherlich nicht sein. Ich habe jetzt immer noch, ja, noch 6 Tage habe ich noch, die ich noch in Ruhe laufen kann und die will ich eigentlich auch ausnutzen. Morgen werde ich mit Matteo hier, das ist meine Wanderbegleitung, mal eine kleine Pause einlegen, wenn wir mal einen entspannten Tag machen, nur ein paar Kilometer laufen. Es gibt hier im nächsten Ort einen wirklich großen Strand und den werden wir laufen und genießen und mal einen ruhigen Tag machen, bevor es dann eben am nächsten Tag dann wieder mit unseren 20 bis 30 Kilometern weitergeht. Die 30 Kilometer, die man hier so in der Regel hat, weil nicht alle Herbergen offen haben, die schlauchen natürlich schon. Aber es, wie der Spanier sagt, vale la pena. Es ist den Schmerz wert. Es ist einfach nur traumhaft, ja. Und man, wie ich euch schon eingangs gesagt habe, es fällt einem immer schwerer, das irgendwie noch in Worte zu fassen. Und man möchte eigentlich nur jedem sagen, mach's irgendwie mal. Lauf diesen Weg mal, erlebe das. Und wenn du mehr Zeit hast als ich, 2 Wochen, dann mach es 3 Wochen, 4 Wochen oder lauf sogar den Camino. Ich meine, es ist ja sehr populär. Ich habe irgendwie Zahlen gelesen, dass 1 Million Menschen inzwischen den Camino Frances laufen, also den populären Weg der beiden Wege. Den Norte laufen irgendwie so 6%, das, was ich jetzt laufe. Also immer noch, wenn das so stimmt, dann 60.000 Leute. Und ich kann es einfach nur sagen, das mal zu machen, es ist was Besonderes. Ich werde wahrscheinlich nie wieder hier an dieses Plateau zurückkommen. Leicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering und deswegen möchte man so jede Sekunde hier ganz intensiv einatmen und irgendwie erleben und dann irgendwann den Rucksack wieder aufsetzen und dann die müden Füße wieder in Gang setzen und dann irgendwie jetzt diese 300 Meter dann wieder runterlaufen. Wenn es genauso spannend wird wie hoch, dann wird es eine Rutschpartie. Aber das Wetter spielt mit. Es ist eine ganz angenehme Stimmung. Heute werden so 18 Grad sein, bewölkt. Was ja gar nicht so schlecht ist, weil es wird schnell warm. Also ich habe jetzt hier auch schon manchmal in diesen Apotheken, in Pharmacia, da gibt's ja immer die, da sind ja immer diese Thermometer dran, da stand doch mal 31 Grad hier Anfang November im Norden von Spanien. So warm wird es ja eigentlich nicht mal im Sommer. Und werde jetzt weiterlaufen und ja, mal gucken, was mich heute noch erwartet. Wenn noch was Besonderes kommt, melde ich mich heute nochmal. Ansonsten geht's morgen weiter hier mit dem Podcast Die Wanderfalken auf Reisen, auf ihrem Weg von Irún nach Santander. Und jetzt wird's ja offensichtlich ein bisschen mehr. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir hören uns später wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Heute bin ich in Laredo und heute ist mal Gammeltag angesagt. Matteo und ich, wir haben irgendwie beschlossen, dass wir mal einen Tag Ruhe brauchen. Auch gerade nach dem Abstieg gestern von dem Plateau, was so wunderschön war. Der Abstieg hatte es dann wirklich in sich. Also das war schon Klettern, das war nicht mehr Wandern. Da gibt's dann teilweise mal auch einen Meter, vielleicht sogar mehr, den man irgendwie steilwandig überwinden muss, um dann wieder unten reinzukommen. Und dann ist man unten im Tal und dann kam die große Kuh, die wollte gucken, was wir machen. Und dann wenig später kam das Schwein, das da frei rumlief. Und da kam dann gerade auch ein älterer Herr vorbei mit seinem Hund und der Hund und das Schwein haben sich irgendwie ganz witzig begrüßt und sich angeguckt und sich gedacht, wie kann man als Vierbeiner so hässlich sein? Jeweils anderen. Und dann ging es wieder schön in den Berg auf und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, jetzt möchte der liebe Herrgott mich irgendwie, weiß ich nicht, veralbern oder so. Dann hat er einen Regenbogen geschickt, das kann man sich nicht vorstellen. Da war also, die Sonne ging so langsam unter und die Hügelkette, über die ich gerade gekommen bin, die stand so in der Sonne, goldfarben. Und dann fing es ein bisschen an zu nieselregnen und dann entstand da ein traumhaft schöner Regenbogen über die ganze Fläche. Also begann auf diesem Hügel, da wo das Plateau war, da war von meiner Perspektive der Beginn des Regenbogens. Und dann über diesen ganzen Berg hinüber im weiten, weiten Bogen bis ins Meer und das war zauberhaft schön. Da habe ich gesagt, jetzt hat der liebe Herrgott gesagt, jetzt packe ich mal alles aus, was ich habe und schmeiß mal alles in einen Topf und zeig das mal. Und ja, da bin ich noch eine Weile geblieben und dann runter in die Stadt Laredo. Ich habe ja immer so gedacht, wenn ich so die ersten Strände gesehen habe, das ist jetzt so das Allerschönste, was es gibt. Schöner kann es nicht werden, aber irgendwie sind die Strände einfach alle traumhaft schön. Also wenn ihr irgendwie mal vorhabt, auch mal Urlaub zu machen und ihr möchtet schöne weite Atlantikstrände haben und dann habt ihr die, findet ihr die definitiv hier oben in País Vasco, im Baskenland oder in Kantabrien oder dann sicherlich später in Galicien auch noch. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Sind weite, weite Strände, Atlantikküste halt. Und immer ein bisschen Wellen, ja, also was ich jetzt die letzten Tage gesehen habe. Und ich kann mir kaum vorstellen, aber es wird doch so sein. Ich weiß es nicht, man muss es im Sommer mal sehen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass diese riesigen Strände solche Atmosphäre schaffen können, wie wir das von wie man das so von Mallorca kennt, wo man so eng an eng wie die Heringe liegt in der Sonne. Ich kann mir vorstellen, dass das hier einfach viel weitläufiger ist und einfach viel komfortablerer ja, Urlaub wäre. Und auch für Kinder hat, es gibt eigentlich immer die Parques, die Spielplätze, die teilweise Dimensionen haben, bei welchen wir bei uns zu Hause Eintritt zahlen mussten, die hier einfach graduito sind. Und die Kinder können auch toben und schreien, dass die Spanier stört das nicht. Also irgendwie etwas sowas. Halten sie ihr Kinder mal etwas im Zaume? Das gibt's hier nicht. Ja, die Kinder bis nachts um 10 sind die Kinder auf der Straße unterwegs. Action, laut schreien, brüllen, das gehört dazu. Genauso wie Erwachsene ja auch sehr laut reden hier. Deswegen stört es vielleicht auch ein bisschen weniger. Ja, und dann haben wir abends in einem Kloster geschlafen. Eine große Nonne hat uns in Empfang genommen und hat uns ganz modern unsere Ausweise eingescannt. Und für 11 €, sehr, sehr günstige Unterkunft. Dann waren wir noch essen abends. Haben eigentlich viel gegessen, aber irgendwie die Wirtin, die hat es nicht kapiert. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch umsonst. Sie hat uns so verdammt wenig Geld abgenommen. Ja, also ich habe fast überlegt, heute nochmal hinzugehen und zu sagen, ob sie sich nicht verrechnet hat, aber wir haben gut gegessen und dann irgendwie bloß 11 € oder so. Also da stimmt irgendwas nicht, aber gut, ist egal, dann ist es jetzt wohl so. Und heute Morgen sollte dann Messe sein. Also erstmal ganz, ganz tief geschlafen. Ja, in diesen Klöstern schläft man, es ist ganz still. Irgendwann regnete es gestern Abend dann noch so ein bisschen, das war gemütlich. Riesige, dicke Mauern und da war Fenster offen und dann hat man den Regen so gehört auf das Kopfsteinpflaster prasseln und dann tief, tief geschlafen und heute Morgen dann aufgestanden. Und das ist eigentlich das, wovon ich heute mal so ein bisschen sprechen möchte, die Leute auf dem Jakobsweg, also denen man hier so begegnet. Es ist ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß, also zum Beispiel das Frühstück heute Morgen, das bestand aus Laura, die hatte ich schon mal getroffen in der Herberge, wo es so ein tolles Abendessen gab. Die ist mit dem Fahrrad unterwegs, kommt aus den Niederlanden, aber ich habe vergessen, wie das aus welcher Stadt dort. War es Utrecht? Ich glaube, es war Utrecht. Und Laura ist allein unterwegs. Sie trifft sich dann irgendwann mit ihrem Freund und dann wollen sie noch nach Neapel fahren und sie haben sich irgendwie eingeplant. Sie macht alles mit dem Fahrrad, irgendwie jetzt 1,5 Jahre, 1 Jahr lang unterwegs zu sein. Ja, das ist jetzt so das, was sie macht. Sie hat fertig studiert, junges Mädchen, 27 Jahre jung und sagt, bevor das jetzt alles losgeht, dieser ganze Kladderadatsch mit Arbeit, Familie, fährt sie jetzt erstmal 1,5 Jahre mit dem Fahrrad quer durch Europa, links, rechts, oben und hat sich ihr Fahrrad komplett selber zusammengebaut, weil sie eben das Fahrrad wollte und das ist also Bremsen von der Firma und Gangschaltung von der Firma und der Rahmen von der Firma und das ist halt ihr Baby und es ist schwer bepackt, vorne 2 Taschen, hinten 2 Taschen, sie hat Zelt dabei und schläft auch immer mal im Freien und tängelt so durch Europa. Ja, also interessanter Mensch. Dann haben wir dort den Nürnberger, den habe ich heute kennengelernt. Ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen, aber Namen spielen jetzt auch nicht so viel Rolle hier oben. Wenn man ja doch so relativ vielen Menschen trifft, ist es auch schnell so, dass man die Namen mal wieder dann nicht mehr im Kopf hat. Und der lebt mit seiner Freundin in Bilbao, kommt aus Nürnberg, ist Webentwickler und ist jetzt auch mit dem Fahrrad unterwegs. Beschäftigt sich so ein bisschen offensichtlich mit dem Patriotismus der Basken. Das ist etwas, was ihn irgendwie ja interessiert. Da versucht er irgendwie auch eine Meinung zu finden, war so mein Eindruck. Und ganz interessant war, dass er sich doch sehr verhakt hat an der Tatsache, dass sehr viel Druck von der spanischen Regierung kommt und die spanische Regierung also den Basken nicht gut tut. Und das halt auch eine schwierige Geschichte ist. Und da Franco-Zeiten bis 1975, als Franco dann starb, durften die Basken ihre Sprache nicht sprechen, ihre Tänze nicht tanzen, ihr Essen. Ja gut, das konnten sie essen, aber eben ihre Kultur nicht leben. Und da leiden sie noch heute noch sehr drunter. Mir ging mehr so durch den Kopf, dass man das vielleicht auch irgendwann alles mal ablegen muss. Ja, weil heute dürfen sie das tun. Ja, wenn man jetzt die Gegenwart sieht, dann sie können ihre Musik hören. Sie läuft auch überall. Das ist ein bisschen Folklore so. Ja, klingt ein bisschen wie aus dem Spreewald. Und sie können ihre Sprache sprechen und sie können ihre Kultur, ihre Bücher, können sie veröffentlichen. Also vielleicht muss man noch einfach mal das heute sehen und weniger das gestern. Sie haben schon viel Freiheiten. Ich weiß nicht, wie viel Druck hier von der spanischen Regierung kommt. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass es jetzt so massiv ist, dass jetzt man hier nicht als Baske ein schönes Leben kann, auch wenn man Bestandteil des spanischen Staates ist. Aber das ist jetzt wirklich nur meine Idee. Ich weiß natürlich nicht, wie es im Detail ist. Es ist wohl so, dass es wohl keine baskische Partei gibt, die in Moncloa, also im Parlament der Spanier, sitzt. Andersrum sitzt wohl keine spanische Partei hier autonom, ja, wie nennt man es denn, in der autonomen Regierung hier vor Ort. Ja, sicherlich gibt es da immer so ein bisschen die Konflikte auf deiner Seite. Ich hatte mit Matteo jetzt auch doch schon die Diskussion, was ist Frankreich, was ist Baskenland, was ist Spanien, was ist Deutschland, ja, also was ist Deutsch, ne, wenn man da schon anfängt. Da kommt man schon vom Hundertstel ins Tausendstel und eigentlich ist es doch erstmal nur die Sprache, die uns verbindet. Ja, nicht mal die Geschichte verbindet uns, weil der eine sagt, mir ist das alles egal, was da passiert ist. Und der andere sagt, ja, ich leide immer noch darunter, dass Deutschland so viel Mist gebaut hat im Zweiten Weltkrieg, so schlimme Sachen gemacht hat im Zweiten Weltkrieg. Also nicht mal die Geschichte ist ja etwas, was uns vereint irgendwie. Ja. Es ist ja eigentlich mehr oder weniger nur die Sprache, die haben wir halt gleich. Und ansonsten gibt es ja eigentlich Deutschland als Konstrukt, ja, aber gibt es den Deutschen? Was ist der Deutsche? Also, ja, da kann man sicherlich lange drüber philosophieren und dafür ist der Jakobsweg auch da, dass man das tut. Dann eine junge Frau aus dem Iran, die im Asyl lebt, die im Iran verlassen musste, die für eine Zeitungs-, ja, für ein Fernsehen schreibt, für ein Fernsehen arbeitet. Sie arbeitet nebenbei hier, sie hat den Camino Frances schon gemacht. Also, das ist jetzt nur die Konstellation heute zum Frühstück, ja, sodass ihr mal eine Idee davon bekommt, was das für eine kulturelle Vielfalt ist, die da zusammentrifft. Und sie kann den Iran nicht betreten, sie würde sofort im Gefängnis landen und man müsste sie wieder freikaufen, um wieder rauszukommen. Und sie arbeitet im Ausland und versucht also aufzuklären, was da passiert mit der iranischen Regierung und so weiter und so fort. Und arbeitet 2 Tage die Woche, dort macht sie dann also diese journalistische Tätigkeit. Und die andere Zeit ist sie hier unterwegs, hat inzwischen britische Staatsbürgerschaft, lebt safe in London, kann ihre Familie aber nicht besuchen, da besteht halt keine Möglichkeit. Und ja, auch ganz interessant, der werden wir heute den Tag noch verbringen, weil wir jetzt noch ja zusammen dann heute auch in der Herberge schlafen würden. Jetzt arbeitet sie gerade. Jetzt hat sie sich einen Kaffee gesucht und arbeitet. Dann Matteo, von dem habe ich schon viel erzählt, mein Elsasser, mein aus dem Alsass, wie er immer so schön sagt. Jetzt wohnt er, glaube ich, irgendwie in der Ardèche. Und junger Mann eigentlich noch so in den 30er Jahren, hat keinen, ich glaube auch entwurzelt, ja, also nicht entwurzelt im negativen Sinne, sondern entwurzelt im Sinne von, dass es nicht so ist, dass er irgendwo sein muss irgendwie oder irgendwie sagt, ich möchte jetzt unbedingt dort lange leben oder so, sondern ist auch unglaublich stark unterwegs, war in Indien, war, weiß ich nicht, überall schon auf der Welt. Ist sehr organisiert in der Planung des Tages und so. Ne? Ich kümmere mich ja eigentlich so um gar nichts. Er macht das immer mit den Herbergen klar und guckt so ein bisschen, was der Weg ist und was ist machbar und so weiter und so fort. Also ist ein richtig guter Reiseleiter. Ja, macht das immer ganz, ganz witzig und spricht viele, viele Sprachen. Und hat sich jetzt gerade von seiner Freundin getrennt und muss jetzt nebenbei so ein bisschen die Wohnungsauflösung klären und wird dann irgendwann mal wieder zurückkehren nach in die Ardèche oder ich glaube es ist Ardèche, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt aber eigentlich keine Rolle, wird dort wieder zurückkehren und dann irgendwie sich dann eine neue Wohnung suchen und dann aber seine nächsten Reisen planen, will keine Kinder, ja, möchte keine Kinder bekommen, habe ich jetzt schon 2-mal gehört auf dem Weg, dass Leute sich bewusst dagegen entschieden haben, Kinder zu bekommen, weil sie halt sagen, dass sie sonst viele Dinge in ihrem Leben, das klingt jetzt sehr egoistisch, ja, aber ich stelle es einfach mal so in den Raum, dass sie sonst so viele Dinge, so die sie im Leben machen möchten, irgendwie gar nicht so machen könnten. Das ist das eine. Das andere mag vielleicht auch sein, dass sie sich überlegen, möchte ich Kinder bekommen? Jetzt mal so ganz plakativ in einer Welt, wie die Welt ist. Ne? Weiß ich nicht, ob das alle so bewegt oder so, oder vielleicht ist doch einfach nicht der richtige Partner dafür da oder so. Möchte ich gar nicht beurteilen. Aber so, ja, doch schon immer mal wieder, dass man hört, okay, ich mache dieses Abenteuer, Kinder mache ich nicht. Ja. Dann gibt es noch Carlos, der war gestern Abend mit dabei, der ist uns jetzt auch immer mal ein bisschen begegnet, die ganzen Wege. Und Carlos hat eine traurige Geschichte. Er war, ich möchte meinen 40 Jahre, 45 Jahre verheiratet. Er ist jetzt schon 67, 45 Jahre lang verheiratet mit einer Frau und die ist letztes Jahr in einem tragischen Unfall gestorben. Dann geht er aber nicht drauf ein und ich frage natürlich auch nicht. Und seine Kinder sind groß und Carlos ist wirklich so, der trinkt auch fast nie Wasser oder so. Dann trinkt er mal ein Bier oder so. Also ich sehe irgendwie, und dem scheint alles irgendwie so lebensegal zu sein. Ja, also Carlos macht sich nicht mehr so Gedanken übers Leben, sondern er läuft hier den Weg und hat sein Haus verkauft, hat alles sein Hab und Gut verkauft in den letzten Monaten, wohnt jetzt in einem T4, in einem Bus und ist jetzt Jubilario, also ist fertig mit seiner Arbeit. Müsste noch 30 Tage arbeiten, jetzt nach dem Camino, geht aber nicht mehr hin. Sagt, dann sollen sie ihn doch feuern. Ist ihm jetzt auch egal, weil er geht jetzt sowieso in Pension und hat als Sanitäter gearbeitet, viele, viele Jahre. Das merkt man immer so ein bisschen, er ist immer sehr vorsichtig, ne? Wenn man mal auf der Straße läuft, dann sagt er mal, komm, laufen wir auf den Bürgersteig und so. Also der hat sicherlich seine Dinge gesehen als in seinen vielen Arbeitsjahren als Sanitäter, dass er da immer sehr aufpasst, ja. Und ist manchmal wirklich, ja, schlechter Laune so, ja. Also manchmal meckert er auch so ein bisschen vor sich her. Und ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, der müsste mal irgendwie, da ist wie eine ganz, ganz grausame Blase in ihm nach dem Tod seiner Frau. Die muss einfach mal aufgeplatzt, aufgestochen werden. Ich hatte ihn gefragt, ob er mal beim Psychologen war, aber das kam für ihn nicht in Frage. Und er läuft harte Etappen, ja, er läuft also manchmal auch 50 Kilometer am Tag und ihm scheint das irgendwie alles egal zu sein, ob das wehtut oder nicht wehtut, sondern man hat so das Gefühl, jetzt ganz, ganz traurig gesagt, ich weiß aber nicht, ob es so ist, als ob er so ein bisschen auf den Tod warten würde, so, ja, dass er sagt, meine Kinder brauchen mich nicht mehr, meine Frau ist weg, Frau war starker Lebensinhalt offensichtlich für ihn und wer weiß, wie diese Ehe auch war, vielleicht gab es auch Dinge, die er nicht mehr klären konnte mit ihr, vielleicht war es ein plötzlicher Tod, ich weiß es, alles Vermutungen, wirklich alles Vermutungen. Also eigentlich auch nicht gut, dass ich das mache, weil ich es dann einfach nicht weiß. Und aber man sieht, dass er, also wenn ich eine Begrifflichkeit für Lebensmüdigkeit finden sollte oder wenn ich eine Personifizierung dafür finden sollte, sehe ich so ein bisschen den Carlos. Trotzdem ist er ein unglaublich netter Kerl, unterhält sich mit uns, sitzt abends mit uns zusammen. Aber ich bin zum Beispiel einen Tag mit ihm gelaufen, der hat da glaube ich keine 100 Worte geredet. Und heute Morgen war er auch wieder ganz früh los und ist los und wer weiß, ob wir ihn überhaupt nochmal sehen. Braucht also auch nicht unbedingt die Kompanie, also die, ja, dass jemand mit ihm zusammenläuft. Das nur mal so ein bisschen. Das ist jetzt nur ein kleiner Teil von den Menschen, die hier so auf dem Weg unterwegs sind. Ich wollte euch mal so einen Einblick geben, was ich anfangs schon mal gesagt habe. Das Interessante sind die Menschen. Das ist auch das Schöne. Das ist auch das Herzergreifende. Und zunehmend wird es auch die Landschaft. Ja, man öffnet sich wieder mehr der Landschaft, der Schönheit dieser Landschaft. Und diese kleinen weltlichen Probleme wie eine Blase oder irgendwelche Dinge, die man zu Hause hat, die wir vermeintlich als Probleme wahrnehmen, weil vielleicht, keine Ahnung, der Regionalexpress immer 10 Minuten zu spät ist oder was weiß ich, was das für ein Quatsch alles ist. Das rückt immer mehr in den Hintergrund. Auch zwischenmenschliche Dinge, die man sehr hoch bewertet, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, rücken Tag für Tag mehr in den Hintergrund und machen einfach diesen Camino aus. Gut. So viel von heute erstmal. Wir werden jetzt langsam ein bisschen weiterlaufen. Ganz gemütlich, wie gesagt, heute ist Ruhetag. Es werden bloß 5 Kilometer und dann werden wir in den nächsten Ort laufen. Dort gibt es eine sehr preisgünstige Herberge, wo wir dann bleiben werden über Nacht. Und jetzt werde ich erstmal aufgefressen von 2 großen Hunden, die mich hier ausgemacht haben am Strand. Ich wünsche euch einen tollen Tag und morgen geht's weiter. Die Wanderfalken auf ihrer Reise von Irun nach wahrscheinlich Janes. Wir werden sehen. Macht's gut, ciao.